So, guten Morgen. Ich bin froh, da wieder hier zu sein. Oder wir sind froh, wieder hier zu sein. Als Familie, wir waren zu lange weg. Das wünschte sehr kürzer gewesen. Man kann aber nicht immer sonntags wieder zurückkommen. Das schaffe ich nicht. Das haben wir mal versucht, aber es funktioniert noch nicht ganz. Heute ist das Thema, wie gesagt, dran: Geistesgaben. Verständnis der Gaben des Heiligen Geistes oder auch Gnadengaben genannt. Für uns ist wichtig, für alle von uns, dass wir verstehen, was sind Geistesgaben, warum sind die überhaupt, warum hat uns Gott die gegeben. Und es ist unbedingt notwendig, dass jeder von uns diese von Gott gegebenen Gaben, die in der Gemeinde eingesetzt werden sollen, zur Ehre Gottes und zum Wohl der ganzen Gemeinde. Das ist wichtig, das ist ein grundlegendes Konzept. Wenn einer von euch das also nicht tun würde, dann verletzt er die von Gott geplantes Ziel der Gaben. Weil die Effektivität der gesamten Gemeinde dadurch beeinträchtigt wird, wenn einer seine Gaben nicht einsetzt. Mit anderen Worten, ich könnte sagen, er behindert die Gemeinde. Das ist ziemlich extrem. Aber lass mich das mal so illustrieren. Ich war ja gerade in Kalifornien. In Amerika, nicht nur in Kalifornien, aber in Kalifornien. Und da ist mir etwas aufgefallen. Wir haben sehr viele große Wagen gesehen, ziemlich bekannte, große Sportwagen. Natürlich lieben die Amerikaner die deutschen Wagen, die europäischen Wagen und Mercedes, Porsche und BMW, all diese Dinge leben sie. Aber sie lieben auch ihre Muscle Cars. Und wir haben einige Oldtimer gesehen, aber wir haben auch sehr viele wirkliche Muscle Cars gesehen, die Ford Mustang oder die Dodge Challenger oder all diese, die zwischen 600 bis 1000 PS haben. Wahnsinnswagen. Die Maschine röhren, wenn man sie ankommt, man hört sie, bevor man sie sieht. Und wenn man sie sieht, dann kann man nicht weggucken, weil die meistens so aufgetunt sind und so nach außen strahlen, dass man denkt, wow, das ist eine Maschine. Viele Männer, die lieben dieses Geräusch, dieses tiefe Geräusch. Es ist wie bei ganz guten Motorrädern wahrscheinlich. Wir würden so eine große Maschine für einen Zweck haben. Aber was hat das für einen Zweck, wenn wir so eine große Maschine haben mit 8 bis 12 Zylindern? Manche haben sogar noch mehr Zylinder. Wenn sie nur auf 2 Zylindern funktioniert. Die Wagen sehen dann zwar gut aus, aber von außen gut aussehen mögen sie, aber hat von innen, vom Motor her, nichts zu bieten, weil sie halt nur auf 2 Zylindern funktionieren. So ist es auch in einer Gemeinde, deren Gemeindeglieder die von Gott gegebenen Geistgaben nicht einsetzen. Ich bin überzeugt, dass ihr heute hier sitzt, dass wir alle Gaben haben, die Gott haben möchte in dieser Gemeinde, damit die Gemeinde das ist, was Gott möchte. Eine bibeltreue, gottehrende, gottverherrlichende, christuszentrische Gemeinde. Alle von euch. Wenn ihr die Gaben noch nicht kennt, die ihr habt, oder beziehungsweise sie noch nicht ausprobiert habt, oder sie noch nicht eingesetzt habt, werden wir euch definitiv daran helfen, damit helfen. Also es wird eine lange Predigt, danach kommt jeder bei mir ins Büro oder zu Marco, richtig? Und wir sprechen über die entsprechenden Geistgaben. Nein, das machen wir nicht. Aber der Punkt ist, warum nicht? Warum nicht? Warum soll man nicht darüber sprechen? Wir sind nicht leistungsfähig, wie es Paulus in Epheser uns ans Herz legt, wenn wir nicht unsere Gaben wirklich einsetzen. Im Epheser 4, Vers 16 sagt er Folgendes: von ihm aus, also von Christus aus, vollbringt der ganze Leib zusammen und verbunden durch alle Gelenke, die ihr seid, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Steckt alles drin, das sind die drei Kapitel von 1. Korinther 12 bis 14. Ist da zusammengeschlossen, in diesen einen Vers. Gott hat uns Gaben gegeben, nicht umsonst, sondern damit wir sie einsetzen. Also wir müssen und sollen verstehen, was die Gnadengaben bzw. die Geistesgaben sind. Da ist es eine gründliche Auslegung dieses Kapitels 12 bis 14 im 1. Korinther extrem wichtig. Ich werde jetzt nicht 84 Verse auslegen heute Morgen, das werdet ihr nicht sehen. Dann würdet ihr heute Morgen früh noch hier sitzen wahrscheinlich. Aber es gibt Gründe, warum das so wichtig ist, diesen Abschnitt wirklich richtig zu verstehen. Weil dieser Abschnitt, 1. Korinther 12 bis 14, ist ein Abschnitt, einer der schwierigsten Abschnitte des Neuen Testaments, vom Griechischen her und von den Sprachen her, aber auch vom Grammatischen und von der Argumentation her. Aber wenn man dieses ganze Kapitel nicht als eins sieht, dann versteht man den ganzen Punkt nicht. Und deshalb werde ich eine Zusammenfassung euch bringen, aber wir können später nochmal an einer anderen Stelle ganz konkret auf jeden Bibelvers eingehen. Aber warum ist die Auslegung so wichtig? Gott hat uns Gaben gegeben, damit wir sie einsetzen. Und wenn wir nicht wissen, was unsere Gnadengaben sind, helfen sie keinem. Also wenn wir nicht wissen, was unsere Begabungen sind, können sie keinem helfen. Es gibt viele schwache Gemeinden, weil die Gnadengaben nicht verstanden und für den Dienst innerhalb der Ortsgemeinde eingesetzt werden. Es gibt viele Gemeinden, die das 80-20-Prinzip haben. 20% dienen, 80% hören zu und sitzen auf den Bänken. Aber das ist nicht das Ideal der Gemeinde. Das Ideal der Gemeinde ist, dass alle irgendwie dienen und sich einbringen. Und das heißt nicht, und da werde ich auch noch drauf eingehen, dass irgendjemand besser ist als der andere. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Vielfalt, die liebt Gott. Das seht ihr in der Schöpfung. An allem, was draußen geschieht, wenn ihr die Bäume, die Pflanzen seht, die Vögel, die Tiere, alles. Er liebt Vielfalt. Genauso in der Gemeinde. Die Welt lehrt uns genau das Entgegengesetzte. Deshalb müssen wir es auslegen und müssen es verstehen, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen wollen. Die Welt plädiert dafür, dass es zu unserem eigenen Nutzen ist. Unsere eigenen Bedürfnisse müssen befriedigt werden, dass unsere eigenen materiellen Verlangen gestillt werden und dass Macht und Ansehen im Vordergrund stehen. Das sagt die Welt. Die Bibel sagt das genau Entgegengesetzte. Und das ist so erstaunlich. Deshalb ist es manchmal erstaunlich, warum gerade, wenn die Welt das so deutlich in den Gegensatz darstellt, warum die Gemeinde in die Richtung oft geht. Außerdem sagt, ist es wichtig, das richtig zu verstehen, damit die Gnadengaben hingegeben sich nicht für dich sind, also nicht für dich selbst, sondern zum Dienst der gesamten Gemeinde, was ich schon an anderer Stelle gesagt habe. Die Gnadengaben sind zum Dienst der gesamten Gemeinde. Ein anderer Aspekt, der wichtig ist, die Angst davor, dass die Gemeindeglieder weglaufen, wenn sie zum Dienst, dass eine Gefahr immer wieder aufkommt, dass wenn wir da über Gnadengaben sprechen, die Gemeindeglieder weglaufen. Weil jeder von euch vielleicht denkt, ach, was will er jetzt? Noch mehr Arbeit? Wir haben schon so viel. Ich muss schon 10 Stunden arbeiten pro Tag. Ich habe meine Familie, ich habe weiß ich was alles noch. Und dann noch die Gemeinde? Könnte ja sein, dass ich zu einem großen Gewicht darauf lege, dass ihr sagt, hey, das reicht mir jetzt. Hier will ich nicht hin, ich gehe in eine Gemeinde, da kann ich mich gut hinsetzen. Landeskirche ist super dafür. Geht ihr am Sonntag in Gottesdienst, 20 Minuten Predigt, 30, 35 Minuten, seid ihr später wieder draußen, hört euch die Orgelmusik an und alles und kommt wieder nach Hause. Ich bin jetzt extrem, aber so, das könnte ja sein, muss ja nicht sein. Aber das ist, warum viele Leute die über die Gnadengaben nicht sprechen. Außerdem existiert ein falsches Verständnis von geistlicher Leitung innerhalb der Gemeinde, die meinen, sie müssen alles kontrollieren, anstatt anzuleiten, zum Einsatz der Gnadengaben motivieren und als Vorbild voranzugehen. Mein erstes Erlebnis von einer Gemeindearbeit, die ich gemacht habe, ist schon 30 Jahre zurück. Ich bin angekommen, ich habe vielleicht das schon mal erwähnt, das war Ostern, zur Osterzeit war eine ganz große Konferenz für die Gemeinde damals und ich bin abends noch hingegangen mit Michelle und eine Person nach der anderen hat mich begrüßt. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich kannst du meinen Dienst übernehmen. Kinderarbeit, Jugendarbeit, Zurüstung von Leitern, alles. Ich bin so froh, dass du da bist. Und ich habe einfach nur geantwortet, ich bin hier, um dir beizubringen, für die du den Dienst tust. Im Grunde genommen bin ich nicht gekommen, um den Dienst zu tun. Hört sich komisch, aber das habe ich natürlich nicht. Ich habe auch den Dienst gemacht. Der Punkt ist aber, das Missverständnis, dass einer für alles zuständig ist, wenn er ein Vollzeitler ist. Ist nicht der Fall. Der Vollzeitler ist dafür da, er ist nichts anderes als ein Trainer. Er trainiert euch, wir trainieren euch, damit ihr den Dienst tun und dass wir Multiplikatoren werden und mehr Menschen, mehr und mehr Gemeindeglieder hinzugefügt werden. Und Gott im Zentrum der ganzen Sache steht und dass wir nicht das tun, sondern wirklich Gott fügt hinzu und ermöglicht. Zehntens, es ist so einfach, sich auf die eigene Kraft zu verlassen, anstatt sich Gottes Leitung zu unterstellen und in Demut zu dienen. Mit anderen Worten, wenn es Gaben sind, haben wir kaum Einfluss drauf, weil die uns gegeben sind. Das ist nicht etwas, was du für bezahlen kannst oder irgendwas, was du verdient hast. Und das Einzige, was Gott von uns möchte, ist, dass wir dienen. Einfach dienen, in Demut. Außerdem gibt es super viele gegensätzliche Lehren über das Thema, dass viele Verwirrung herrscht und ein klares biblisches Verständnis fehlt, was die Grundlage sein sollte. Also für unsere, die Wichtigkeit einer Auslegung ist deshalb so wichtig, weil das einer der größten Verwirrungen in den Gemeinden leider ist. Gerade durch diesen Bereich. Leider beruht das Verständnis der Gnadengaben vieler Bibellehrer und geistlichen Leiter auf persönliche Erfahrung und nicht auf eine sorgfältige Interpretation der Bibel, die sich auf eine grammatische, historische Methode beruht. Mit anderen Worten ist, es kann ganz einfach sein, ja, das steht in der Schrift, aber das ist meine Erfahrung. Und endgültig handeln wir nach unseren Erfahrungen und nicht nach dem, was in der Schrift steht. Und das ist nicht, was wir hier tun wollen, sondern wir wollen wirklich die Schrift im Vordergrund haben und sehen, wie wir als Gemeinde zu den Geistesgaben bzw. Gnadengaben stehen. Woran glauben wir also? Woran glauben wir? Was ist unsere Beziehung dazu? Was glauben wir als Ecksteingemeinde? Wir glauben, dass der souveräne Plan Gottes, sich selbst Ehre zu verschaffen, den gehorsamen Dienst der Gemeinde beinhaltet, um seinen Willen auf Erden auszuführen. Also wir sind davon überzeugt, dass Gott alle Recht hat, sich selber Ehre zu geben, durch unser Dienen in der Gemeinde. Das bedeutet, es ist nicht falsch, wenn wir Gott dienen und uns unterwerfen, das wissen wir alle. Und deshalb bedeutet das auch gleichzeitig, dass wir uns nicht dienen und dass wir nicht zu unserer Ehre dienen. Wesentlich für unsere Mission bzw. den Dienst als Gemeinde ist der Dienst des Heiligen Geistes in unserem Leben, der unseren Dienst ermöglicht und uns mit Gaben ausstattet, die wir für die Aufgaben, zu der wir berufen wurden, denkt an Epheser 4, Vers 16, berufen worden, geeignet sind. Das bedeutet, Gott, der Heilige Geist, gibt uns Gaben, damit wir unseren Aufgaben gerecht werden können innerhalb der Gemeinde. Also es gibt keine Zufälle in dem Sinne, habe ich ja schon bereits gesagt. Das ist sehr unglaublich wichtig, damit wir den Dienst ausgestattet sind. Wir glauben, dass der Heilige Geist den Gläubigen besonders und übernatürliche Fähigkeiten verleiht, damit sie anderen im Leib Christi dienen können. Das ist eine Überzeugung, die wir aus der Schrift kennen. Und da gibt es einige Stellen in 1. Korinther 12, Vers 7 zum Beispiel. Und ich werde nur ein paar Stellen zitieren. Wir werden, wie gesagt, nicht den 1. Korinther 12 bis 14 auslegen können, im Moment nicht. Weil das sind 84 Verse, das ist ziemlich umfangreich. Und darauf richtig eingehen zu können, geht einfach nicht. Da steht, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jeden von uns wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, jeder hat eine Gabe. Das ist keine ausgeschlossen. Egal was für Alter, was für soziale Schicht, ob wie viel du weißt oder so. Das Wichtige, einzig Wichtige ist, du bist ein Christ und hast den Heiligen Geist. Bei der Bekehrung wird der gläubige Sünder in den Leib Christi der Gemeinde gestellt, um mit einer geistlichen Gabe oder Gaben für den Dienst anderer am Leib ausgestattet. Somit ist jeder Gläubige geistlich begabt und soll seine Begabung im Dienst zu anderen einsetzen. Das bedeutet, es ist wieder für euch, für jeden von uns, eine Aufgabe. Wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Gabe einsetzen. Das ist erstmal wichtig. Es wird keine Gabe für egoistische Zwecke gegeben. In 1. Petrus 4, Vers 10 sagt Petrus, da jeder eine besondere Gabe erhalten hat, nutze es, um einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnaden Gottes zu dienen. Petrus sagt das Gleiche. Dient einander, seid füreinander da. Ich glaube, das ist für uns nichts Neues. Weil wir als Eckstein-Gemeinde glauben, dass jeder Gläubige geistlich begabt ist, sind wir auch bestrebt, es ist unser Ziel, und das habe ich vorhin schon gesagt, unsere Gemeindegliedern dabei zu helfen, jeden Einzelnen von euch zu helfen, ihre besondere Begabung zu erkennen und diese Begabung im Dienst füreinander einzusetzen. In anderen Worten, es ist nicht falsch, dass man sich überlegt, was ist meine Begabung? Ihr setzt euch jederzeit ein, ihr dient alle, aber in gewissen Sachen merkt ihr, wow, das ist mein, da habe ich mehr Spaß dran. Das ist einfacher für mich, das läuft besser für mich. Das bedeutet nicht, dass man gewisse Dinge nicht tut. Wir sollen alle dienen, egal wie, in jeder Hinsicht. Und einige von euch tun das. Ich habe das immer mit dem Aufbaudienst gesehen. Das hat so oft gewechselt in den ersten 2,5 Jahren, weil jeder hat gedient und einige sagten, okay, jetzt kann ich mal wieder was anderes tun. Aber der Punkt, einige haben Spaß dran zu organisieren, zu strukturieren und dafür da zu sein, überhaupt zu dienen, den anderen ein Hilfedienst zu sein. Deshalb werden auch fragen wir auch als Gemeinde, die Gemeindeglieder, wenn jemand neu in die Gemeinde hineinkommt, wie er am besten dienen kann. Wie könntest du am besten dienen? Was ist deine Gabe? Weißt du, was deine Gabe ist? Oder sollen wir dir dabei helfen? Aber grundsätzlich, wo kannst du dienen? Zum Beispiel im Grundkurs, Glaubensgrundkurs, sprechen wir über geistliche Gaben. Das ist nichts Neues. Also, Mitglieder werden mit den verschiedenen Gnadengaben vertraut. Möglicherweise lässt sich geistliche Begabung jedoch am besten von den Dienst Einzelner in der Gemeinde erkennen. Die Gläubigen können ihre geistliche Begabung erkennen, wenn sie daran dienen. Also mit anderen Worten, wenn du jetzt dienst, dann siehst du selber schon, wo du deine Fähigkeiten sind. Einige haben Fähigkeiten im Lehren, einige Leitfähigkeiten in Predigen, einige mit Kinderarbeit, einige. Und wir haben eine ganze Liste von Dingen, die in der Gemeinde getan werden. Und wie sind da unsere Gaben, werden die eingesetzt? Und ich sage nicht, dass diese jede Gabe, zum Beispiel in der Küche, das Kochen eine Gabe ist, Geistesgabe ist, das spreche ich nicht dafür. Aber das Dienen als solche, das sich auswirkt im Kochen, das ist eine Gabe. Und das in Demut und mit der richtigen Herzenseinstellung zu tun, das ist eine Gabe. Musikdienst. Wir mögen viele Musiker haben. Die Frage ist nur das Herz. Wie diene ich? Wie diene ich zur Ehre Gottes? Wie diene ich zur Ehre und zum Wohl der ganzen Gemeinde? Einige Stellen, die wir dazu betrachten könnten, ein Überblick über Geistesgaben, sind 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 oder 30, 28 bis 30, Römer 12, Vers 6 bis 8 oder Epheser 4, 11 und folgende. Lassen den Schluss ziehen, dass die Gaben in zwei allgemeine Gabengebiete sind aufgeführt. Einmal der Dienst, die Gaben für den Dienst am Wort Gottes, das ist der allgemeine Dienst, also Lehrdienst, Verkündigungsdienst, Evangelisation, Predigtdienst, was immer mit Lehren und Verkündigung des Wortes Gottes zu tun hat. Das ist ein Bereich. Der andere ist es Gaben für den Dienst guter Taten. Guter Taten. Titus ist voll davon. Überall wird geschrieben von guten Taten. Und wir sind befähigt worden, Epheser 2, Vers 8 bis 10, dass wir in den Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, wandeln sollen. Offensichtlich ist das erwartet. Jeder von uns soll gute Taten und tut gute Taten. Aber das sind diese zwei Aspekte, zwei Bereiche, die wir generell unterscheiden sollen. Zwischen den sprechenden und den dienenden Gaben finden wir, wenn wir 1. Petrus 4, Vers 11 lesen, und das könnt ihr mal aufschlagen, 1. Petrus 4, Vers 11, da erwähnt Petrus Folgendes, 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand rede, so rede er als Aussprüche Gottes. Also es beinhaltet nicht nur Predigen, es beinhaltet alles, was mit der Verkündigung oder mit den Sprechen zu tun hat. Wenn jemand diene, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Mit anderen Worten, alles ist von Gott. Alles ist von Gott. Also es spricht hier nicht von eigenen Fähigkeiten. Können eigene Fähigkeiten Gaben sein? Ja, können es. Wenn Gott euch befähigt, diese umzusetzen in der Einstellung, die offenbart ist im Wort Gottes, wie wir das tun sollen. Also, die Gott darreicht, damit alle in allem Gott verherrlichen, wir durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und Macht und Ewigkeit auf Ewigkeit. Amen. Deutlich ist, wir tun es für den Herrn. Aufgrund der vielfältigen Bedürfnisse im Leib Christi hat der Heilige Geist der Gemeinde eine Vielzahl von Gaben gegeben und diese Gaben souverän an die Gläubigen verteilt. Und das ist auch nochmal wichtig. Die Gaben sind gegeben von dem Heiligen Geist und auf eine souveräne Art und Weise. Diese alle, im 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Wir als Gläubige sollen uns über die erhaltenen Gaben freuen und eifrig streben, diese umzusetzen. Also, er hat auf jeden gegeben, wie er will. Das ist offensichtlich, dass nicht einer sagt, okay, ich möchte die und die Gabe haben, dass er die dann bekommt. Sondern Gott gibt die Gabe. Gott befähigt dich, das zu tun. Als Leib müssen wir die Vielfalt des vom Geist gegebenen Gaben bekräftigen und anerkennen, dass jede Gabe für das Wachstum des Leibes unbedingt unabdingbar ist. Also mit anderen Worten, jede Art von Gabe ist von Gott gegeben und ist deshalb unabdingbar. Und das offenbart sich nochmal, wenn ihr Epheser 4, Vers 16 nochmal aufschlagt. Schlagt es mal auf und guckt mal ganz genau hin, was er sagt hier, was Paulus zu den Ephesern sagt. Hier spricht er vom Leib, wir als Leib, als Gemeinde. Aber er beinhaltet Jesus Christus von ihm aus, also von Christus aus, vollbringt der ganze Leib, der in Christus ist, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die wir sind, wie ich das schon erwähnte, die einander handreichen zu tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Wie gesagt, jeder hat Gaben gegeben, jeder hat eine gewisse Leistungsfähigkeit, nicht jeder ist gleich. Und diese Leistungsfähigkeit hat Gott eingesetzt, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und hier ist der Punkt der Liebe. Wenn wir das Kapitel 12 bis 14 uns angucken von 1. Korinther, fällt uns eine Sache auf. Das 13. Kapitel spricht nur von Liebe. Warum? Warum spricht das nur von Liebe? Was ist so wichtig? Warum? Er fängt an, im Kapitel 12 über Geistesgaben zu sprechen. Er konfrontiert die Korinther und sagt, ihr habt das falsch gemacht. Die ersten drei Verse gehen darauf ein, wie sie falsch damit umgegangen sind. Denn die Korinther haben ihnen einen Brief geschrieben, Paulus. Und Paulus sollte den Brief beantworten. Wir wissen aber nicht, was sie geschrieben haben. Wir wissen nur, was Paulus antwortet. Wir können nur vermuten, was die Korinther ihnen geschrieben haben. Wir haben Geistesgaben und wir machen das und das in unserem Gottesdienst, aber das ist ein totales Durcheinander. Was sollen wir machen oder was kannst du uns raten? Und daraufhin hat Paulus eben gesagt, Leute, er hat erstmal erklärt, was die verschiedenen Gaben sind, das 12. Kapitel, und hat da einige aufgezählt. Aber dann ist er zum Kapitel, hat er gemerkt, okay, ich muss ja was hineinfügen in diese ganze Geschichte. Jetzt nachher spreche ich noch über Zungenrede, was sowieso ein heil Durcheinander gibt für alle. Was ist das 13. Kapitel? Es handelt über Liebe. Er sagt, wenn deine Einstellung nicht eine Einstellung der Liebe ist, wie sie im Wort Gottes offenbart ist und in den 13. Kapitel offenbart ist, dann ist egal, welche Gabe du hast, Sie spiegelt nicht Gott wider, nicht Gottes Willen wider und ist deshalb keine Geistesgabe, sondern fleischlich gehandelt und beurteilt. Mit anderen Worten, ihr könnt noch so gute Gaben haben, aber wenn ihr lieblos handelt und nicht wie Jesus Christus aufopfernd euch hingebt, in Demut das tut, hat die Gabe keine Auswirkung. Und das ist auch, was die Frucht ist denn schlecht. Und Tatsache ist, dass man wird das, umso älter ihr als Christen werdet, umso länger ihr als Christen lebt, werdet ihr immer mehr merken, dass oft die Frucht zeigt sich oft spät im Leben oder zeigt sich erst später. Manchmal kann man sagen, ah, da ist irgendwas faul an dieser Situation, an dieser Person oder irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Und dann offenbart sich wirklich das Herz hinter der ganzen Sache, dass es aus falscher Motivation getan werde, einen falschen Geist, also nicht in der Frucht des Geistes, wie im Galater 5 lesen, Vers 22. Und dann hat die ganze Geistesgaben, sagt Paulus, ihr Korinther, ihr handelt nicht so, wie ihr es tun solltet. Warum ist das so wichtig? Warum sollen wir uns das überhaupt anhören? Der Punkt ist, ich kenne mich selber. Ich weiß selber, wie ich Dinge tun kann, die richtig sind als solches. Aber mein Herz ist falsch. Und was hat das denn für einen Segen? Wenn ich das aus Egoismus mache, jeder Pastor kann alle Dinge, genau die richtigen machen, mit der falschen Herzenseinstellung. Jeder Pastor. Sogar ein Buch geschrieben worden darüber. Von Paul W. Tripp. Das Dangerous Calling, die Gefahr der Berufung als Pastor oder als Ältester oder als Prediger. Weil wir uns selber betrügen. Das macht überhaupt nichts aus, was ich gelernt habe. Die Frage ist, wie diene ich mit dem, was ich gelernt habe? Wie dienst du mit dem, was du gelernt hast? Wie dienst du mit dem, was du weißt, was dir Gott anvertraut hat? Liebst du deine Kinder in einer Art und Weise als Mütter aufopfern, hingeben, egal ob wie sie sich dir gegenüber verhalten? Hast du Geduld, die Geduld, die du haben sollst? Mit anderen Worten, wie setzt du die Gaben ein in der Gemeinde? Wenn die Gemeinde dreckig ist und Leute lassen alles dreckig hinzu, kannst du natürlich sagen, okay, wieder diese Leute, warum haben sie das gemacht? Oder du kannst sagen, ich freue mich, ich darf den Herrn dienen. Ich kann aufräumen. Und das segnet alle. Die Gemeinde segnet das, die Einzelnen segnet das. Oder wenn ein anderer sieht die Bedürfnisse einer Person in unserer Gemeinde, der wirklich finanzielle Bedürfnisse hat, zum Beispiel zu der Familienfreizeit zu fahren und merkt, er weiß alleine, da sind Bedürfnisse da und kümmert sich um die Bedürfnisse, sagt aber nichts, will auch gar nichts sagen. Ich weiß bis heute noch nicht, wer meine Bibelausbildung für ein Jahr bezahlt hat. Weiß ich heute noch nicht. Und das war viel, viel Geld, was da ging. Ich habe das Geld in einem Umschlag zurückbekommen, wo ich weggeflogen bin aus Amerika, um meine Eltern zu besuchen, habe ich das Geld in einem Umschlag zurückbekommen, was ich bis dahin bezahlt habe. Ich weiß nicht, wer das gegeben hat. Wurde mir nie gesagt. Da sind Leute da, die haben vielleicht viel Geld, viele Materielle, aber die können das in einer Art und Weise tun und einsetzen, dass ein Segen wird und geistlich wirklich hilfreich ist, oder sie können es auch falsch benutzen und können damit Druck ausüben. Das ist eben, was die Schrift deutlich macht in den 12. bis 14. Kapitel. Das 13. Kapitel macht deutlich, dass die Herzenseinstellung hier, darauf kommt es an. Und wenn ich sage, was für Geistesgaben es gibt, ich kann die alle aufzählen, das sind 9 verschiedene Stück, aber da gibt es tausende verschiedene Möglichkeiten, wie ihr begabt seid, weil von jedem könnt ihr etwas haben. Und ihr solltet von jedem irgendwas haben. Jeder soll gnädig sein, jeder soll glauben, jeder soll Barmherzigkeit haben, jeder soll gewisse Sachen haben, aber einige haben das mehr. Aber egal, wie viel ihr davon habt, Gott guckt auf das Herz und will, dass ihr das tut in einer Art und Weise, die zu seiner Ehre und zum Wohl der Gemeinde dient. Die Schrift lehrt und impliziert nicht, dass alle Gläubige eine bestimmte Gabe verfolgen sollen oder alle Gläubigen eine bestimmte Gabe besitzen werden, um ihre Erlösung zu bestätigen. Es hat nichts mit Erlösung zu tun, Leute. Im Gegenteil, 1. Korinther 12 ist eine Abhandlung über die Tatsache, dass die Gläubigen nicht die gleichen Gaben haben und dass die Begabung jedes Einzelnen für die Gesundheit des Ganzen von großer Bedeutung ist. In 12, 29 und 30 wird rhetorisch gefragt, sind etwa, hört zu, alle Propheten, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Die Antwort lautet nein, können nicht alle. Sie können es nicht. Die klare Lehre lautet, dass die Gläubigen unterschiedliche Gaben haben und besitzen, die alle für die Erbauung des Leibes Christi notwendig sind. Als gesamter, kollektiver Körper sollen wir die größte Gabe begehren, die Gabe, die den Körper am meisten aufbaut, indem wir einander lieben, mit unseren individuellen Gaben in Liebe einander dienen. Also, ist die Gabe wirklich so wichtig? Ja, sie ist wichtig, von der Vielzahl. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir einander lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Das ist wichtig. Ihr müsst euch lieben. Draußen ist die Welt voll mit lieblosen Menschen, die sich übervorteilen, die ihr eigenes suchen. Hier ist ein Platz, wo ihr aufgenommen werdet, aufgefangen werdet, wo ihr einander dienen könnt, wo ihr etwas geben könnt, was wichtig ist, was lebenswichtig ist. Sharon und ich waren viel unterwegs die letzten Wochen. Wir haben viele Menschen gesehen, auch ein Teil auch. Sie waren nicht da, um Urlaub zu machen, sondern wir haben viele Gemeinden und auch Familie besucht. Teilweise haben wir die 10 Jahre nicht gesehen oder so ähnlich. Und uns war deutlich, nach jedem Treffen, wir sind da, um die Menschen zu ermutigen. Wir sind da, um sie zu erbauen. Nicht um etwas zu bekommen, weil ich ein Missionar oder so bin. Sondern wir sind da, um ihnen etwas zu geben. Denn Gott hat uns was gegeben. Wir haben eine Gemeinde, die um uns herum ist, die uns liebt und erbaut und auferbaut. Und so wollen wir aufeinander zugehen. Wir wollen den Menschen helfen. Wir haben gemerkt, dass Shells Geschwister unglaubliche Bedürfnisse haben. Und wir denken, wenn wir nur da bleiben können, um denen zu helfen. Wie oft, wie viele von euch haben Geschwister oder Familie, wo ihr sagt, wir würden den einfach, ich möchte am liebsten ins Herz reingreifen und das umdrehen. Aber ihr wisst, wenn ihr da sein könntet, vielleicht würden sie euer Zeugnis sehen und umkehren und den Herrn loben und preisen. Und das ist genau, wovon Paulus spricht. Warum, ihr Korinther? Ihr habt alles. Ihr habt Jesus Christus, ein Gott, ein Geist, ein alles. Ihr habt alles in einem. Und ihr streitet euch. Wie könnt ihr das machen? Wir müssen uns daran erinnern, dass der Besitz einer bestimmten Gabe nicht mit geistiger Reife gleichzustellen ist, sondern dass unser Grad an geistlicher Reife von der Art und Weise abhängt, wie die Gaben, die wir bekommen haben, anderen zum Wohl einsetzen. Wir sollen uns fragen, dient ich mit der von Gott gegebenen Gabe der Gemeinde so, dass Gott verherrlicht wird, wir und die Gemeindeglieder erbaut werden zu Christus hin. Du willst nicht nur jemanden, natürlich willst du jemandem Freude geben, aber noch viel mehr möchtest du ihn zu der ewigen Freude leiten. Zu Christus hin. Und nur weil wir sich unsere Gaben unterscheiden, dürfen wir nicht stolz werden und auf andere herabblicken, die nicht unsere besonderen Gaben haben, sondern müssen erkennen, dass wir jedes Glied des Leibes brauchen. Wir brauchen einander. Und warum ich das so betone? Weil Daniel und Debbie, wir waren vor 30 Jahren zusammen, richtig? 30 Jahren haben wir zusammen gedient. Wir haben sehr viele Schwierigkeiten erlebt in dem Dienst. Und alles, was wirklich am Ende wichtig ist, sind die Beziehungen. Die Beziehungen zueinander. Selbst es hat verschiedene Gemeinden gegeben. Einige haben zugemacht. Aber es gibt immer noch Beziehungen. Und das alles, das, was am meisten zerstört, ist Stolz. Das Erste, das, was uns zerstört, ist einfach Stolz. In 1. Korinther 12, am Ende des sagt Paulus, erwähnt er zwei gleiche, aber gegensätzliche Gefahren. Die eine, einzelnes Mitglied des Leibes in Bezug auf geistliche Gaben geraten können. Erstens, das Erste ist Stolz. Das ist ganz gefährlich. Stolz, ein hilfreicher Schutz gegen den geistlichen Stolz aufgrund einer bestimmten Gabe, besteht darin, sich daran zu erinnern, dass jede Fähigkeit, die wir im Dienst haben und als Gute, dass wir im Namen Christi erreichen können, allein durch die Kraft Gottes kommt, dem alle Ehre und Anerkennung und Ruhm für unsere geistlichen Gaben und Erfolge gebührt. Es ist nicht, dass wir etwas getan hätten, dass wir irgendwie besser sind oder irgendwas gebührt. Ich habe immer, das war eine Riesengefahr, wenn wir unterwegs waren und Leuten Zeugnis gegeben haben von der Arbeit hier in Deutschland, dass Leute sagen, oh, du hast so tolle Sachen gemacht. Ich habe überhaupt nichts Tolles gemacht. Ich habe nur das gemacht, was ich machen sollte. Das Tolle, was sie gemacht hat, ist, der Herr hat uns benutzt. Weil ich hoffe, dass ich zugehört habe und in Demut diene. Das ist das Einfache. Und das ist für alle, egal wo du bist und welche Aufgabe du hast, ist das das Gleiche. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie gehoben die Aufgabe ist. Das interessiert gar nicht. Darf definitiv nicht stolz machen. Eine zweite Gefahr ist, dass die Selbstmitleid, das von den Gläubigen gezeigt wird, die glauben, keine Fähigkeit zu haben, dem Leib Christi dienen zu können und die vom Leib nicht gebraucht werden, diese Haltung führt oft zu Vernachlässigung beim Dienen und der gesamte Körper leidet darunter. Mit anderen Worten, wenn ihr euch selbst bemitleidet, dann ist Marco und ich, kommen zu euch nach Hause und reißen euch raus aus was immer es ist, damit ihr in der Gemeinschaft dient und bedient werdet. Hebräer 10 sagt das deutlich aus. Was sagt Hebräer 10? Dass wir zusammenkommen, damit wir uns in Liebe ermahnen und einander auferbauen, dass wir einander ermahnen und in Liebe auferbauen zu guten Werken hin. Das ist das Ziel des Gemeindelebens. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Und gerade dann, wenn es uns am dreckigsten geht, brauchen wir die Gemeinde am meisten. Ich habe gerade, Sharon und ich haben Eheberatung von verschiedenen schwierigen Fällen teilweise. Und einer meiner wichtigsten Punkte, den ich denen sage, ist, ihr braucht die Gemeinde. Nicht nur, dass ihr euch richtig verhalten solltet als Mann und Frau, aber ihr braucht Leute, die um euch rum sind, die euch helfen, die euch lieben, die euch zeigen, dass es noch mehr gibt. Ihr braucht einander. Ihr könnt nicht ohne die Gemeinde. Keine Ehe funktioniert ohne Gemeinde, eine christliche Ehe. Vorübergehend vielleicht. Aber ihr braucht einander. Und das ist, was deutlich wird. Schließlich lehrt wir als Eckstein-Gemeinde, dass bestimmte geistliche Gaben nur für die apostolische Zeit der Gemeinde bestimmt waren und jetzt aufgehört haben. Die Gaben würden alle Gaben einschließen, die von Gott gegeben wurden, um der Gemeinde neue Offenbarungen mitzuteilen. Also Prophezeiungen, Zungenreden und Interpretation, Offenbarungsaspekte des Wortes, der Weisheit und des Wissens. Und diejenigen, denen die Gaben gegeben wurden und die Botschaft des apostolischen Amts bestätigten, Heilungsgaben, Wunder und so weiter, Apostel. Das sind Zeichengaben, die oft erwähnt werden. Ich weiß, das sind Kapitel 12 und 14 wird viel davon gesprochen, weil die zu der Zeit in Aktion waren. Die mussten da sein. Die Bibel existierte noch nicht so, wie sie heute vor uns liegen haben. Gaben unterscheiden sich von den anderen Sprachen und Dienstgaben, da sie für die Festlegung des neutestamentlichen Kanons notwendig waren. Hier halten wir ihn in unserer Hand. Wir brauchen nichts Neues dazu. Waren von unseren Gemeinden nach Fertigstellen des Kanons nicht mehr benötigt werden. Also wir brauchen sie nicht mehr, weil wir den haben. Das bedeutet, ich habe nicht den Kanon hier liegen, aber ich habe die Übersetzung, die 66 Bücher der Bibel vor mir liegen, die aus diesem Kanon bestehen. Wir bekräftigen, dass der Kanon der Schrift sowohl vollständig als auch ausreichend für alles ist, was das Leben und die Gottseligkeit betrifft. 2. Petrus 1, Vers 3. Wir haben alles in der Schrift, um ein Leben in Gottseligkeit zu führen. Und daher gibt Gott keine weiteren Offenbarungen. Die Zeichengaben waren für die Entstehung der Gemeinde und grundlegende Bedeutung, Epheser 2, Vers 20 zum Beispiel, und wurden nach Abschluss der Gründung nicht mehr benötigt. Wir brauchen das nicht mehr. Also, natürlich glauben wir, dass Gott heute noch Wunder vollbringt. Ich werde das niemals sagen, dass Gott keine Wunder vollbringt. Und dass Gott weiterhin Heilung gewährt, wenn es sein Wille ist, dies zu tun. Wir als Eckstein-Gemeinde glauben jedoch nicht, dass Gott Wundertäter oder Heiler einsetzt, um diese Werke der Barmherzigkeit und des Mitgefühls zu vollbringen, sondern als Antwort auf das Gebet tut er das. Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Mit anderen Worten ist klar, Gott beantwortet Gebet. Ich habe Heilung erlebt. Soll ich darüber sprechen? Who cares? It's so subjektiv, so individuell. Keiner kann das nachvollziehen. Ich kann das nicht als Maßstab nehmen. Ich kann aber eines als Maßstab nehmen. Gott ist in der Lage, alles zu tun. Er ist souverän, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Er kann die Dinge tun, wenn er will. Die Bibel offenbart uns aber, dass er dieses nicht tut durch andere Menschen, weil es diese nicht mehr geben muss, weil die Offenbarung vollendet ist. Es sei denn, wir sind in der Endzeit. Natürlich glauben wir also, dass Gott diese Wunder noch tut. Anstatt wundersame Gaben zu suchen, sind wir jetzt aufgerufen, den Leib Christi mit verbleibender Verkündigung im Dienst der Gaben einander aufzubauen, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß des vollen Größe des Christus, Epheser 4, Vers 13. Das ist unser Ziel hier in der Eckstein-Gemeinde. Jeder von euch soll zur vollen Reife, und ich sage Mannesreife, nicht maskulin Mannesreife, sondern zum Menschen, zum reifen Menschen gelangen, jeder von euch, soweit wie es möglich ist. Und das kann alles bedeuten, egal was für Lehren ihr durchgehen müsst als Gemeindeglieder. Einige von euch werden wahrscheinlich sehr viel mehr Leid ertragen müssen als andere. Aber im Leid lernt ihr Gott kennen. Unglaublich. Die Sachen, die ich erlebt habe und gesehen habe in den letzten Monaten, waren gut für mich. Nicht, dass ich Leid erlebt habe, sondern ich habe mit Menschen gesprochen, die Leid erlebt haben. Und wie sie Gott kennengelernt haben. Die Nähe Gott kennengelernt haben. Ich sage nur, wir wollen euch, egal was es bedeutet, zu vollen Mann, einige werden von euch werden reich werden. Und ich würde hoffen, dass ihr die Mittel, die Gott euch gegeben hat, zu seinem Segen einsetzt. Einige von euch werden gar nichts haben. Aber selbst in dem werdet ihr Gott nicht verfluchen, sondern ihm Ehre geben. Die Frage ist, gebt ihr mit dem, was Gott euch gegeben hat, Ehre und betet ihr Jesus Christus an mit dem, was ihr macht? Ist das alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes? Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine große Güte und Gnade. Danke dir für das Werk, was du vollbracht hast und vollbringen wirst mit der Gemeinde. Das Zeugnis, was wir hier sein dürfen auf Erden, ein Leib, den du gebildet hast, damit wir ein Zeugnis hier sind, ein physisches Bild dir widerspiegeln, in dem wir Christus widerspiegeln mit unserem Leben und uns dementsprechend auch verhalten und aus dem Geist heraus handeln und leben, Herr, dass wir die einander Handreichung ernst nehmen, dass wir wirklich, wie Paulus es auch zu den Korinthern sagt, dass wir in Liebe handeln und nicht wie ein tönendes Erz oder sonst was sind, weil wir irgendwelche Sprachen sprechen wollen oder irgendwas sagen wollen, Weissagen haben wollen, die keiner versteht und keiner begreift. Aber Herr, eins begreifen wir alle, dass wir dich brauchen und dass wir auf dich angewiesen sind und dass du uns durch dein Wort alles gegeben hast, was zur Gottseligkeit notwendig ist. In Jesu Namen. Amen.